Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
In der Pubertät ist es ja so, dass wir ja von unseren Kindern auch oft so grundsätzlich und nicht nur 10 Minuten vielleicht besonders, aber so grundsätzlich abgelehnt werden. Auch das ist völlig natürlich und ein Prozess, der benötigt wird, ja. Die brauchen diese Ablehnung, alles, was man blöd findet, davon kann man sich leichter abnabeln. Und das ist ja die Pubertät, ein Abnabelungsprozess auch von den Eltern. Aber das tut uns Eltern natürlich wahnsinnig weh.
Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich unterstütze Eltern darin, die Beziehung zu ihrem Kind bewusst zu gestalten. Was in unseren Rucksack kam, war nicht unsere Entscheidung. Was wir weitergeben, schon. Auf deinem Weg des Elternseins begleite ich dich in Einzelsitzungen, sei es online oder hier in der Praxis in Köln, in Seminaren und Kursen. In dem Minikurs Entspannt Weihnachten genießen begleite ich dich durch die Adventszeit hindurch. Es gibt unter anderem 2 Meisterklassen da drin, einmal Easy Christmas und einmal Schenken. Beide kannst du auch einzeln buchen, genauso wie die 3. Meisterklasse im Dezember. Da geht es ums Annehmen, dich anzunehmen, wie du bist. All das findest du wie immer auf meiner Webseite christopher-end.de. Mein heutiger Gast heißt Judith Bildau. Judith ist Gynäkologin, Medical Influencerin und Autorin. Nach ihren beiden ersten Büchern Starke Mädchen brauchen entspannte Eltern und Mit meiner Tochter durch die Pubertät ist dieses Jahr ihr Buch Deine Mädchensprechstunde erschienen, die sie direkt an die Mädchen richtet. Hallo Judith, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
Hallo lieber Christopher, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Du hast ein Buch geschrieben über die Pubertät, beziehungsweise über die Pubertät der Mädchen. Deine Mädchensprechstunde, alles über deinen Körper, deine Gefühle und die Liebe. Was passiert in der Pubertät bei Mädchen, was die wenigsten vielleicht wissen oder was noch nicht so bei allen angekommen ist?
Ja, Christopher, ich glaube, das würde ich dir total gerne einmal geschlechtsunspezifisch erstmal beantworten, weil das ist bei Jungs und Mädchen, wenn wir diese Geschlechterrollen jetzt einfach noch so unterscheiden wollen, was durchaus auch in einem gewissen Maße jetzt erstmal Sinn macht, das ist eigentlich relativ identisch. Einziger Unterschied ist, dass die Mädels ungefähr 2 Jahre früher in die Pubertät kommen. Und das ist dann der Moment auf dem Klassenfoto, wenn die Mädels 2 Köpfe größer als die Jungs sind und die Jungs eigentlich aussehen wie so die kleinen Brüder oder sowas. Aber da ist der Unterschied ja sehr, sehr eindrücklich. Mhm. Die Mädchen kommen 2 Jahre früher in die Pubertät, Pi mal Daumen, sie kommen auch immer früher in die Pubertät. Okay. Aber das, was in der Pubertät passiert und wofür ich so unheimlich gerne das Verständnis erwecken würde, sind die Veränderungen, die vor allem im Gehirn stattfinden. Das ist das unglaublich Spannende. Und das ist bei Jungs und Mädchen erstmal gleich. Jungs und Mädchen reagieren etwas unterschiedlich auf diese Veränderungen. Mhm. Wie gesagt, wenn wir jetzt in diesen Rollen, Klischees, Geschlechter spezifisch, wenn wir das so behandeln wollen, und ich glaube, das müssen wir in diesem Fall auch noch. Aber dafür hätte ich unheimlich gern mehr Verständnis, weil ich finde, die Pubertät verläuft oft oder wird oft so belächelt oder irgendwie so, wie soll ich sagen, ne, oh, der ist in der Pubertät, der spinnt, oh, der ist zickig oder die ist zickig und was weiß ich. Das ist eine ganz schlechte Position, finde ich, die den Jugendlichen oft zuteil wird.
Okay, was passiert im Gehirn in der Pubertät?
Das Gehirn strukturiert sich komplett um. Ja, also Nervenenden, Nervenzellen werden neu verknüpft, Hirnareale werden neu strukturiert. Es entwickelt der Stoffwechsel, der Dopaminstoffwechsel verändert sich. Also kurz gesagt, Beispiel, damit man es ganz plastisch sagt, das Gehirn baut sich von einem kindlichen Gehirn in ein erwachsenes Gehirn um. Ja, funktioniert erwachsen. Und das ist ja ein Unterschied, ne? Was das Verständnis angeht, was die Gefühlskontrolle angeht. Gibt es einen himmelweiten Unterschied, also in der Regel, zwischen dem kindlichen und dem erwachsenen Gehirn. Das Problem zum Beispiel in der Pubertät ist, dass der Stirnlappen, der so für die Impulskontrolle, für die Regulation der Emotionen verantwortlich ist, noch sehr lange sehr kindlich reagiert. Das heißt, auch so die Frustrationstoleranz, die ist noch sehr lange sehr kindlich. Aber der Wunsch, autonom zu leben beziehungsweise selbstständig Entscheidungen zu treffen, ist da. Aber so das Abschätzen der Risiken und dann irgendwie auch mit Frustration, Traurigkeiten oder Misserfolgen umzugehen, das ist noch sehr kindlich, sehr, sehr lange. Das dauert einfach. Das finde ich so ein ganz passendes Beispiel. Der Dopaminhaushalt
auch. Wie lange dauert das?
Ja, also das ist ja sehr unterschiedlich und das ist auch sehr individuell, muss ich sagen. Aber wir sagen so ungefähr, die Pubertät geht jetzt so von dem 10., 11. Lebensjahr Richtung 16. Lebensjahr. Wenn ich sowas in den Social Media poste, kriege ich ganz oft die Antwort, aber meine Tochter ist 18 und die ist immer noch mitten in der Pubertät. Stimmt da was nicht? Doch, stimmt alles. Mhm. Ist halt einfach so, ne? Also Pi mal Daumen dauert.
Ja.
Jetzt noch einmal zum Dopaminhaushalt. Der Stoffwechsel verändert sich. Dopamin ist ja so, dass also reagiert ja am Belohnungszentrum des Gehirns. Und das jugendliche Gehirn braucht einfach mehr, um ein zufriedenes Belohnungszentrum zu haben. Ja. Und sich zufrieden zu fühlen. Das heißt, die Abenteuerlust und die Neugier ist einfach größer. Und da beißt sich die Katze dann wieder in den Schwanz, dass eben zum Beispiel der Frontallappen, der Stirnlappen noch nicht so ausgereift ist, dass er das realistisch einschätzen kann. Ne? Deswegen machen Jugendliche oft Sachen, die völlig hanebüchen erscheinen. Einfach, weil sie da so Bock drauf hatten und weil sie so eine Neugier hatten, weil das Belohnungszentrum gebrüllt hat, ja, go for it, go for it. Aber es fehlte noch so die realistisch, hat so die realistische Einordnung gefehlt. Ja, zum Beispiel.
Deswegen ist es auch ganz gut, dass es ein Jugendstrafrecht gibt, oder?
Naja, deswegen ist es
nicht einschätzen können, ne?
Genau, gibt es auch, ist es auch gut, wenn Pubertierende, und wie gesagt, das ist jetzt erstmal unabhängig von Jungs oder Mädchen, ist es auch ganz gut, wenn man Eltern hat, die einfach diese Leitplanken gibt. Ja, geben. Das wird oft so, also das ist natürlich, kann ja sehr schwer sein, wenn irgendwie die 1,70 große Tochter irgendwie vor einem steht und doch sehr verständig wirkt, ne? Beziehungsweise der fast 2 Meter Junge irgendwie. Das sind ja dann schon so halbe Erwachsene oder äußerlich oft schon so ganz entwickelte Erwachsene. Aber sie brauchen uns einfach als Eltern, um da nochmal, um da regulierend einzuwirken, um da einfach ein Auge drauf zu haben. Auch wenn die das nervt, aber sie brauchen es einfach.
Okay, also auch wenn sie es nervt, brauchen sie was von uns, die Leitplanken?
Sie brauchen Eltern, an denen sie sich die Regeln vorgeben. Ja, das heißt ja nicht, du musst, der Teller muss aufgegessen werden oder du musst die Grünschuhe anziehen, das meine ich nicht. Also es gilt natürlich in der Pubertät für Eltern, alte Regeln loszulassen und neue aufzustellen. Angepasste gerne oder eigentlich zwangsläufig auch gemeinsam mit den Kindern. Ja, weil wir erreichen natürlich viel, wenn da ein gewisses Verständnis da ist. Aber wir als Eltern müssen auch wissen, dass unsere Kinder sich an uns reiben dürfen. Sie müssen nicht mit jeder unserer Entscheidung zufrieden sein. Das werden wir nicht hinkriegen und das tut den Kindern auch nicht gut oder den Jugendlichen. Sie brauchen uns als Eltern, um einfach auch noch Grenzen zu setzen. Das sind nicht mehr die wie bei einer Dreijährigen oder einem Dreijährigen. Das sind andere, aber sie brauchen uns. Und auch Pubertierende, das sagen viele Untersuchungen, die überhaupt, die alles dürfen, keine Grenzen haben, die bis Mitternacht und noch weiter, sind nicht glücklicher und werden keine glücklicheren Erwachsenen. Eher ganz im Gegenteil.
Das wäre dann wieder der überbehütende Erziehungsstil, ne? Dass man quasi, was heißt, ja, also dass man alles durchgehen lässt, ne? Dass man halt nicht da ist quasi, ne? Als, wie es beziehungsorientiert ist, ne? Da bin ich ja da, ne? Wo das Kind sich dran reiben kann, habe ich jetzt verstanden, ne?
Genau, weil wir zu Hause, in welcher Familienkonstellation man auch immer lebt, sind natürlich auch so ein bisschen, nicht ein bisschen, wir sind der Übungsplatz für diese Jugendlichen. Ja, also das berichten mir auch ganz viele Eltern, Christopher, dass sie sagen, oh, mein bei mir zu Hause benimmt sich meine Tochter wie die Wutz, ja, also die respektiert gar nichts, immer nur schlechte Laune, immer nur Diskussion und so weiter. Und draußen sagen mir alle, ach, wie schön, dass ihre Tochter wieder bei uns war. Also so ein reizendes Mädchen. Ja. Auch das ist völlig normal. Wir zu Hause sind der Übungsplatz für das echte Leben, ja. Draußen. Und das ist unsere Rolle. Wir müssen nicht mehr stillen, wir müssen nicht mehr wickeln, aber wir sind als Eltern immer noch echt gefragt und wichtig.
Okay, das ist jetzt so das Grundsätzliche, was das Gehirn mit den Kindern macht, die Gehirnumstellung oder die Gehirnentwicklung. Was ist jetzt vielleicht das spezifische Mädchen und Jungen, oder wenn wir hier gucken auf die Mädchen, was ist da vielleicht nochmal wichtig?
Also bei den Mädchen kommt dann natürlich auch noch eine ganz krasse körperliche Entwicklung dazu. Ja, also das ist, ich glaube so aus meiner Erfahrung, das wird bei Jungs klar, die wachsen, haben natürlich auch körperliche Probleme, also mit dem Ästhetischen, oft zu klein, zu dünn, zu wenig Muskeln, Pickel, Stimmbruch und so weiter. Aber bei Mädchen verändert sich ja nochmal wahnsinnig viel, in dem Sinne, dass dieser eigentlich erstmal zunächst, ja, asexuelle Körper, ja, also Kinder sind ja erstmal, ne, haben ja wenig keine Kurven und so, die Mädchen werden, kriegen diese weiblichen Kurven, ja, also kriegen einen Po, kriegen eine Brust, kriegen eine, ne, das ist ja eine wahnsinnige Umstellung, was passiert da mit meinem Körper, da wächst auf einmal was, es geht auch Bereiche, auch Haare im Vulva-Bereich, also das ist ja wahnsinnig viel, was da passiert. Und das ist auch oft so ein Gefühl erstmal der Machtlosigkeit, was die Mädchen da quasi so empfinden. Dann setzt die Periode ein. Ja, das ist ein Blutverlust. Das ist ein ganz großes Thema für die Mädchen. Ja, sie verlieren einmal im Monat oder sollen einmal im Monat Blut verlieren. Der Zyklus ist dann ja nicht mal regelmäßig. Meistens, und das ist dann auch nochmal verunsichert, dann kommen Bauchschmerzen dazu, manche Mädchen haben Übelkeit, Migräne, also da wird ja nicht nur das Gefühlsleben, die irgendwie verändert sich, sondern auch so der ganze Körper wird plötzlich ein anderer. Also das Zuhause, die Seele verändert sich, aber auch das Zuhause der Seele verändert sich. Und das ist schon beeindruckend. Und da ist es, wie gesagt, tun wir den Mädchen einfach sehr viel. Jetzt gehe ich wieder auf die Mädchen, weil ich einfach jetzt das Mädchenbuch geschrieben habe und Frauenärztin bin und die Mädchensprechstunde begleite. Ja. Da tun wir den Mädchen, werden wir den Mädchen einfach nicht gerecht, wenn wir sagen, ach, die ist in der Pubertät, die ist zickig oder die hat keinen Bock aufzustehen oder hängt nur in ihrem Zimmer. Das reicht irgendwie nicht. Ich finde nicht, dass ihnen das gerecht wird.
Ja, das ist auch weit von dem entfernt, wenn du sagst, die Seele verändert sich und das Haus der Seele verändert sich. Das berührt mich schon woanders. Wie können wir ihn bei diesen großen Umbrüchen, wie können wir sie unterstützen als Eltern?
Genau, das ist ja dieser Balanceakt, der dann so unheimlich schwierig ist für die Eltern, ne? Weil wir ja auch, wir verändern uns ja in dieser, also unsere Elternrolle verändert sich ja in dieser Periode einfach auch nochmal grundsätzlich mit. Ja, also wir kennen das ja von unseren Kleinkindern, die dann irgendwie sagen, Mama, Papa, ihr seid doof, weil irgendwas verboten wird oder sowas, ne? Und dann 10 Minuten später ist aber wieder alles okay, ne? Und am Abend wird gekuschelt und dann wird zusammengelesen und so. Und dann ist das vergessen. Das ändert sich ja in der Pubertät, ne? In der Pubertät ist es ja so, dass wir ja von unseren Kindern auch oft so grundsätzlich und nicht nur 10 Minuten vielleicht besonders, aber so grundsätzlich abgelehnt werden. Auch das ist völlig natürlich und ein Prozess, der benötigt wird. Ja, die brauchen diese Ablehnung, alles, was man blöd findet, davon kann man sich leichter abnabeln. Und das ist ja die Pubertät, ein Abnabelungsprozess auch von den Eltern. Aber das tut uns Eltern natürlich wahnsinnig weh. Also wir werden in Frage gestellt, wir werden kritisch gesehen, wir werden abgelehnt. Es wird sich für uns geschämt. Ja, wir dürfen, also umarmen in der Öffentlichkeit geht gar nicht. Aber es geht ja noch so weit, dass wir irgendwie die Kinder die Straßenseite wechseln, wenn wir irgendwie nur annähernd auftauchen könnten oder sowas. Also, ich glaube, wir Eltern tun als erstes gut daran, wenn wir verstehen, was da passiert und wenn wir verstehen, warum es wichtig ist. Ja, wenn wir so eine Ruhe da, eine Klarheit in uns finden. Das hilft uns auch, nicht bei jeder emotionalen Schwingung mitzuschwingen, sondern ich bin die Mutter, ich bin der Vater, okay, er findet mich gerade total bescheuert. Ich weiß, das ist jetzt so, ich habe trotzdem einen guten Job gemacht. Ja, wenn wir einfach bei uns bleiben und wissen, wofür dieser Prozess da ist. Und dass Kinder, die nicht pubertieren, auch nicht glücklicher sind. Ja, also dass wir nicht auf einmal das Gefühl haben, um Gottes Willen, wir haben ein so unzufriedenes, unglückliches Kind, ich bin eine schlechte Mutter, ich bin ein schlechter Vater. Gar nichts. Es hat damit gar nichts zu tun. Gar nichts. Möglicherweise sind wir sogar besonders gute Eltern gewesen, weil die Bindung sehr nah ist und es ist ein größerer Kraftakt, sich davon zu befreien. Okay.
Wow. Wie finden wir diese Ruhe in uns, diese Klarheit?
Durch Verständnis. Also ich glaube, das ist der erste Schritt. Durch Verständnis, durch eine gesunde Distanz zu unseren Kindern. Das ist wahnsinnig schwierig. Wir brauchen Zeit, die steht uns zu. Wir werden Tränen vergießen, ich kann das nur aus meiner Erfahrung einfach sagen und nicht nur aus meiner beruflichen Erfahrung, sondern auch ich habe ja Töchter, das tut verdammt weh. Mhm. Aber ich sehe natürlich auch, oder habe mittlerweile, weil jetzt nicht meine erste Tochter in der Pubertät ist, auch das große, das tiefe Wissen, das ist alles eine Phase. Es geht vorbei. Es geht vorbei. Hm. Unsere Beziehung, wir stellen uns neu auf. Und das ist nicht zu bewerten. Es ist nicht besser oder schlechter. Es wird anders, aber es wird gut. Weil die Liebe verschwindet ja nicht.
Du sprichst ja auch mit den Mädchen selbst. Was sind deren größten Sorgen vielleicht? Deren drei größten Sorgen, wenn sie mit dir sprechen? Was beschäftigt die? Ist ja vielleicht hilfreich für unser Verständnis.
Also das ist sehr altersspezifisch, weil die Pubertät ja für die Mädchen, für uns sind jetzt 5, 6 Jahre, Christopher, gar nicht so wahnsinnig, also wir, aber für die ist es ja wahnsinnig lange. Und wenn wir die Mädchen angucken, zwischen 11 und 16, 17, meine Güte, da liegen ja Welten, ne? Also muss man sagen. Ja. Das ändert sich also. Pubertät ist nicht gleich Pubertät, sondern die Pubertät stellt sich je nach Lebensjahr doch anders dar. Ein großes Thema in jedem dieser Jahre, glaube ich, ist die äußerliche Entwicklung. Das ist so. Mhm. Das haben wir ja auch als Gesellschaft so eine große Verantwortung, was so Thema Schönheitsideale und sowas angeht. Aber also das Äußerliche, das schön sein wollen, sich selbst schön finden, von anderen schön gefunden zu werden, das ist ein ganz, ganz großes Thema, würde ich sagen, das Hauptthema. Mhm. Fängt durchaus auch schon mit 11 an. Das zweite Thema ist diese Zugehörigkeit. Ich will dazugehören. Werde ich gemocht? Werde ich geliebt? Habe ich eine Peer Group? Diese Geschichte klicken zu Hause, heute Freundin, morgen Feindin, cool sein, uncool sein, in der Schule einen richtigen Platz zu haben, das ist so. Also ich würde sagen, der erste Punkt ist eher so das Aussehen und das Mädchen so mit sich selbst. Das zweite ist das Mädchen so in dem Verbund, wo habe ich eine Clique, bin ich Außenseiterin, werde ich geschätzt, welche Rolle habe ich in der Clique, wenn ich drinne bin. Und das dritte ist dann irgendwie natürlich auch, und es kommt dann noch mehr mit dem steigenden Alter, natürlich Liebe, Sex, sexuelle Gefühle, Körperlichkeit, Lust. Mhm. Das sind so drei Topics, würde ich sagen. Über allem schwebt natürlich immer auch das Thema Eltern, ne? Was darf ich irgendwie, wie darf ich mich kleiden, was darf ich, dann beim Thema Clique, wie lang darf ich ausgehen, was erlauben mir meine Eltern da und dann beim Thema Freund oder Liebe, erste Liebe und sowas, wie unterstützen mich da meine Eltern, verbieten sie es oder ne, kann ich mit ihnen über Liebeskummer reden, also Eltern begleiten alle diese drei Themen, sind da unheimlich relevant, auch aus der Distanz raus, ne? Also.
Und wie könnte ich diese drei Themen als Eltern unterstützen, das Kind, das Mädchen jetzt? Schönheitsideale oder Außen, Zugehörigkeit zur Peergruppe und Liebe, Sex, Partnerschaft und Körperlichkeit.
Also beim ersten Thema, und das ist wirklich was, da können wir Eltern einfach mal auf uns selbst achten und auf unsere Wortwahl und unser Umgang mit Schönheit und Bewertung. Das ist wirklich was mir in den letzten Jahren extrem aufgefallen ist. Wie sehr Mädchen das auch wie so Schwämme aufsaugen, wenn der Vater gesagt hat, oh, dein Po ist aber ganz schön kräftig geworden. Das ist ein dahingefallener Satz, der irgendwie, ne, keine Ahnung, in welchem Zusammenhang gefallen ist. Das sitzt, kann ganz tief sitzen und kann auch weitere Ernährungsverhalten und sowas maßgeblich beeinflussen. Es geht darum, wie wir in der Familie über Schönheit sprechen, wie wir Schönheitsideale definieren, ob wir über übergewichtige Menschen lästern, ob wir, ne, also wir können da schon sehr viel Rahmen geben, was schön ist. Ja, und wie bunt Schönheit sein kann. Dass, dass wir dem Ganzen so diesem Instagram, TikTok, Wimpern, Gelnägel einfach zu Hause in einer anderen, also dagegen steuern. Nicht belehren, sondern das baut man ein. Man muss aber als erstes mal drauf achten, wie viel man selbst da oft irgendwie, die ist aber grau geworden. Oder das sind ja ne, irgendwie solche Sätze. Wir müssen da selbst, glaube ich, erstmal auf uns gucken, bevor wir den Kindern irgendwie sagen, was sie schön zu finden haben. Ne? Das ist so.
Und geht es darum, dann gar nicht mehr drüber zu sprechen oder anders drüber zu sprechen? Also das Thema Grau zum Beispiel, ne? Wenn jemand grau wird.
Ich glaube nicht, dass es gut ist, Themen auszuklammern. Bin ich nie hinzu von, weil Schönheitsideale, damit kommen unsere Kinder, das ist die Plakatanzeige. Das schaffen wir gar nicht, dieses Thema rauszulassen irgendwie. Dann brauchen die ja nur einmal ihr Handy aufzumachen und irgendwie ein Social Media. Also das, ich glaube, es ist eher wichtiger, es einzubauen. Und zwar nicht, indem wir setzen uns heute Abend zusammen und reden jetzt eine Stunde über Schönheitsideale, sondern wirklich so auf das eigene Wording zu achten.
Ja. Also eher, wie spreche ich über jemanden, wenn ich sehe, da ist jemand, der ergraut, einfach dann, was ist dahinter quasi die Färbung meiner Worte quasi, ne?
Richtig. Die Wortwahl und die Färbung der Worte, das geht bei grauen Haaren, das geht, wenn ich irgendwie über eine Freundin von dem Mädchen spreche oder Freund, ist ja egal, und über unreine Haut, ja, oh Gott, hat der viele Pickel oder keine Ahnung, der muss mal zum Haut, also irgendwie, ne, so, also es kommt einfach drauf an, wie wir über diese Dinge sprechen, und das nehmen unsere Töchter, auch wenn wir das Gefühl haben, die hören uns gar nicht mehr zu, das nehmen die sehr wohl wahr, sehr wohl.
Wow. Okay. Zugehörigkeit und Peergroup war das Zweite, was du gesagt hast.
Ja, Riesenthema. Also wie anstrengend das ist, Christopher, müssen wir doch uns selbst mal fragen. Wir gehen, wenn wir irgendwie arbeiten gehen und nie richtig wissen irgendwie, wie ist denn die Stimmung heute in der Clique, gehöre ich dazu oder nicht, ne? Hat eine gestern oder einer was über mich gesagt, deswegen sind alle heute irgendwie, das ist ja, wie viel Unsicherheit das in einem auslöst. Ne? Wohl wissend, dass die Jugendlichen, die diese Klicken bilden und sowas, ja selbst in einem wahnsinnigen Umbauprozess sind und selbst irgendwie strugglen. Aber uns geht's ja dann in erster Linie erstmal um unsere Kinder, und da ist es einfach ganz wichtig, dass wir diese Homebase, also dass wir diese Basis bieten. Ja. Und da kann ich Eltern nur empfehlen, dass wir den Kindern so sichere Orte einräumen, ja. Und das hört sich jetzt erstmal total verrückt an, wenn ich das sage, aber das kann auch einfach der Sonntagnachmittag bei der Oma sein, ja. Die Jugendliche, ich rede jetzt von Mädchen, aber wie gesagt, das trifft auch irgendwie Jungs, aber die dann das Mädchen einfach betüttelt und lieb hat und toll findet. Ja, das kann die Patentante sein oder der Patenonkel, der auf ein tolles Konzert geht. Das kann der Sportclub sein. Ja, das der Verein, wo es jetzt nicht darum geht, wie ist dein Fingernagel heute, sondern wo es um Mannschaftssport geht, um das nächste Spiel, ne? Das kann Das war bei Mädchen, bei meinen Mädchen ist es auch immer noch so, der Reiterhof sein, mit Tieren zusammen zu sein. Ja, einfach was, wo die wissen, egal wie bescheuert das in der Clique läuft oder sowas, ich habe einen Platz, da bin ich sicher. Ne? Und das muss gar nicht unbedingt was mit uns Eltern zu tun haben, sondern das können auch andere Bezugspersonen sein, die Handballtrainerin oder sowas. Ja, einfach was nur den Mädchen gehört.
Oder also Jungs. Wir müssen es nicht sein, sondern wir helfen, dass dieser sichere Ort entsteht.
Genau, und fördern das. Und fördern das. Ne? So, und schlagen das auch vor und bestehen auch drauf, dann doch mal auf den Sonntagnachmittag bei Oma und Opa oder so. Doch, das dürfen wir schon vorgeben. Ne? Wir dürfen sagen, okay, pass auf, nicht jeden Sonntag, Oma und Opa, aber einmal im Monat machen wir das. Ne? Also wir dealen so ein bisschen, wir verhandeln mit den Kindern, aber wohl wissend, warum diese sicheren Orte wichtig sind. Du musst nicht jede Woche auf den Reiterhof, aber komm, zweimal im Monat oder dreimal im Monat kann ich das schon klasse. Ne? So, wir verhandeln einfach, wohl wissend, also dass wenn wir diese sicheren Orte schaffen oder wie gesagt die Patentante, die dann ins Kino mit dem Mädchen geht. Ja. Das sind einfach solche Sachen, die nichts mit den anderen 13, 14, 15-Jährigen zu tun haben.
Ja, ja, ja.
Das können auch wir sein, Christopher. Natürlich können wir das auch sein. Ne? Der Vater, der irgendwie zum Fußball, oder die Mutter, die mit auf den zum Fußballspiel geht. Ja. Also völlig egal.
Ja, super, sichere Orte. Ja. Wie schaffen wir die Sicherheit bei dem Thema Liebe, Partnerschaft, Sexualität und Körperlichkeit und Lust? Das ist ja für die Kinder auch was völlig Neues auf eine Weise, ne? So.
Klar, ist ja auch, also es ist ja
zumindest in dieser Dimension, in dieser Qualität. Also es gibt ja eine Körperlichkeit, eine Lust, gibt es ja auch bei Kindern, Sexualität, aber es verändert sich zu einer Erwachsenen-Sexualität, die ja auch sehr kann ja auch einschüchternd sein oder beängstigend. Ne?
Erschreckend, einfach erschreckend, ja. Und da schwingt ja auch immer die Frage, da bin ich normal, ist das normal? Mhm. Und da bin ich der festen Überzeugung, dass es auch da ganz stark drauf ankommt, wie wir zu Hause mit dem Thema umgehen. Ja, wie wir über so etwas sprechen, ob das Thema Sex bei uns verpönt ist. Meine Mutter hat mir neulich zum Beispiel mal erzählt, wir mussten lachen, wir beide, also jetzt ich und meine Mutter, dass sie als junges Mädchen mal ihre Mutter gefragt hat, Mama, was ist eigentlich schwul? Meine Mutter ist 1950 geboren, ja. Also hat dann ihre Mutter gefragt, meine Oma, was ist eigentlich schwul? Und die Mutter hat gesagt, pssst, das ist was ganz Schlimmes. Ja, also wenn wir über verschiedene sexuelle Orientierungen, wenn wir da einfach ganz offen und vor allem nicht wertend sprechen, dann haben wir schon mal eine richtig gute Grundlage gelegt. Das heißt, nicht, dass unsere Kinder nicht trotzdem irgendwie sich erschrecken und Probleme haben werden, aber sie wissen, sie können mit uns drüber sprechen.
Ja.
Ja. Sie wissen, dass das ein Thema ist, wo wir nicht sagen, psch, das ist was ganz Schlimmes, sondern die wissen, ich kann nachfragen. Und wenn Kinder nicht mit uns drüber sprechen wollen, die Mädchen, dann suchen wir denen eine tolle Frauenärztin oder einen tollen Frauenarzt. Ne?
Also. Das wäre meine Frage gewesen, weil müssen die mit den Müttern sprechen oder was ist die Rolle von Vätern?
Die können auch mit Vätern drüber sprechen. Ich habe tolle Väter, die mit ihren Töchtern in die Mädchensprechstunde hier kommen, was für Italien extrem ungewöhnlich ist, weil da ist die Mutter, steht schon sehr über dem Familienkonstrukt und macht eigentlich alles so mit den Kindern. Ich habe durchaus Väter, die mit ihren Töchtern kommen. Also da müssen auch, das ist auch, also ich glaube, dass das Mädchen auch gut tut, wenn sie jetzt heterosexuell orientiert sind, da mal so einen männlichen Part zu hören und zu haben, unbedingt, ja. Wow. Also ich glaube, was das Thema, Christopher, Liebe, Sex und Zärtlichkeit angeht, ist das Wichtigste, dass wir unseren Kindern, unseren Töchtern eine absolute Bereitschaft signalisieren, ansprechbar zu sein. Ich glaube auch hier nicht, dass es Sinn macht, sich jeden Abend hinzusetzen, zu sagen, so jetzt sprechen wir über den ersten Sex, über Verhütungsmöglichkeiten, bla 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 bla, sondern einfach, dass eine Bereitschaft da ist, darüber zu sprechen und dass es kein Tabuthema ist. Und natürlich auch zu akzeptieren, wenn die Töchter das nicht wollen, dass man dann sagt, okay, du willst mal wissen, irgendwie, was es auch so an Verhütungsmitteln gibt, dann ohne, dass es jetzt um konkret das erste Mal unbedingt geht, sondern dann sucht man eben auch einen fachlich kompetenten Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin. Ja, also da sind wir eher auch so Unterstützer, die richtigen Anlaufstellen im Zweifel zu finden. Also was wir anbieten können, ist da einfach ein offenes Ohr zu haben.
Was mache ich, wenn ich das Gefühl habe, mir fällt das schwer, darüber zu sprechen?
Dann finde ich es immer eine gute Idee, erstmal selbst zu schauen, warum fällt mir das schwer? Da sind ja eigene Glaubenssätze stecken da ja oft hinter, eigene Erfahrungen stecken dahinter. Und wenn wir das nicht auflösen können, das gibt es natürlich, dann wir müssen nicht mehr alles für unsere Kinder sein. Dann sind das die fachlich kompetenten Personen. Ich hatte jetzt zum Beispiel, ich mache ja auch Workshops für Mädchen und da hat der letzte, den ich gemacht habe, da war auch eine Mutter, die gesagt hat, ich kann irgendwie mit meiner Tochter da nicht drüber sprechen. Ja. Warum auch immer. Ich habe das Gefühl, da hat sich auch so viel, denn sie sagte zu mir, da hat sich auch so viel entwickelt, gerade was Verhütungssachen angeht, was Therapie bei Menstruationsbeschwerden angeht. Ich fühle mich überhaupt nicht mehr up to date. Ich bin selbst in den Wechseljahren und weiß überhaupt nicht, wo oben und unten ist. Und die hatte mich dann gefragt, hatte dann eine Gruppe von Mädchen zusammengetroffen und hat diesen Workshop veranstaltet. Also, wir Eltern müssen ja auch nicht alles können. Wir müssen ja auch nicht über unsere eigenen Kräfte hinaus oder unsere eigene Kompetenz hinausgehen. Nö, müssen wir nicht. Dann suchen wir uns Hilfe. Dann sind wir liebevolle Begleiterinnen.
Oh, das ist ein schönes Schlusswort, liebevolle Begleiter zu sein, finde ich. Judith, ich vielen, vielen Dank erstmal für das Gespräch. Ich würde gerne mit dir weiterreden. Wir haben ja auch im Vorgespräch über eher so gesellschaftspolitische Dinge oder Ansätze gesprochen. Da sind wir jetzt nicht zugekommen. Gerne nochmal ein anderes Mal. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, für den Austausch, für deine Arbeit generell, also was du halt auch online leistest, wo du einfach vielen Menschen Orientierung und Halt gibst. Das ist halt in der Pubertät so, so wichtig. Generell im Kindsein oder fürs Menschsein brauchen wir diesen Halt, diese Sicherheit und Orientierung. Das gibst du mit deiner Arbeit, mit deinen Büchern und natürlich auch in deiner Arbeit als Ärztin. Also da ein großes, großes Dankeschön für dein Tun und Wirken. Wo kann man sich mit dir vernetzen, wenn man mehr von dir vielleicht lesen will? Wo treibst du dich auch Social Media mäßig am meisten rum gerade?
Also ich bin auf meinem Instagram-Account Dr. Med Judith Bildau zu finden und habe jetzt seit kurzem endlich eine eigene Website, wo auch alles verlinkt ist, www.dr.med-judith-bildau.com. Und in Kürze gibt es auch eine eigene Online-Sprechstunde auf dieser Seite rund um das Thema Frauengesundheit.
Genau, alle Links packen wir in die Shownotes. Da kann man die nachlesen und anklicken. Braucht ihr jetzt nicht mitzuschreiben. Jetzt habe ich noch ein paar letzte Fragen, die alle meine Gäste beantworten können, wenn sie wollen. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, was hat vielleicht gefehlt, was du dir später selbst beibringen konntest und durftest?
Ich hatte sehr ängstliche Eltern. Und meine Aufgabe bis heute ist nach wie vor, mir so die eigene Sicherheit zu schenken. Das musste ich über viele Jahrzehnte lernen, dass das Leben eigentlich gar nicht so unsicher ist. Es ist vieles unsicher und es muss auch nicht immer alles gut werden, aber es ist wichtig, dass ich für mich die Sicherheit habe, egal wie es wird, es ist trotzdem gut für mich. Das musste ich lernen.
Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
Ich bin meinen Eltern für ihr Sein dankbar. Mein Vater ist leider sehr früh verstorben. Das war schlimm. Da war ich junge Studentin. Das war ein ganz fürchterlicher Einschnitt für mich, ihn so früh zu verlieren. Das war eine große und starke Persönlichkeit. Ich bin dankbar, dass er mich immer gefordert hat, so auch mein Wachstum immer gefördert hat. Und meiner Mutter bin ich dankbar, dass sie, meine Eltern waren getrennt, dass sie als alleinerziehende Mutter mit 3 Töchtern uns alle 3 zu so starken Frauen erzogen hat, oft über ihre eigenen Grenzen hinaus. Und das sehe ich erst jetzt, wo ich selbst Mutter bin.
Wow. Was würdest du werdenden Eltern mit auf den Weg geben, wenn du sagst, das sind meine 3 Wahrheiten oder das sind die 3 Dinge, die am wichtigsten sind im Leben mit Kindern?
Die erste Wahrheit ist, das habe ich, glaube ich, am Anfang und vor dem Schwangersein überhaupt unterschätzt, diese wahnsinnige Liebe gepaart mit Verantwortungsgefühl, die einen manchmal erschlagen kann, ja, dass man so nie wieder, selbst wenn man mal Kinder frei hat, sich frei von Verantwortung fühlt. Das ist was, darauf, ich wäre gerne etwas darauf vorbereitet gewesen. Das hat mich manchmal ganz schön gekostet. So dieses, dass ich das Gefühl habe, mein Herz schlägt nicht mehr nur in meiner Brust, sondern in vielen kleinen anderen Kleinen. Und das hat mich am Anfang wirklich erschlagen. Ich wünsche mir, dass die Eltern, werdenden Eltern wissen, dass es normal ist und dass man lernen kann, damit umzugehen. Das zweite ist, dass ich gerne gewusst hätte, dass vieles wirklich nur eine Phase ist. Und selbst wenn man denkt, so habe ich mir das nicht vorgestellt und so kann es nicht weitergehen, es geht so nicht weiter. Ja, es bleibt in der kindlichen Entwicklung, es bleibt nicht so. Es wird sich verändern und es wird wieder diese unglaublichen Momente geben, in denen wir wissen, warum wir Eltern geworden sind. Das dritte ist, dass wir sehr gut daran tun, das hätte ich gerne gewusst, dass mir das jemand sagt oder mir auch öfter wieder sagt, dass wir auf uns als Eltern aufpassen müssen. Ich als Judith einmal, als Frau, dass wir gut daran tun, darauf zu achten, dass wir gesund und zufrieden und glücklich sind und nicht nur darauf achten, dass unsere Kinder gesund, zufrieden und glücklich sind, weil das geht nicht auf. Es geht einfach nicht auf. Das ist meine Erfahrung und das Gleiche gilt auch in der Paarbeziehung. Wir sind nicht nur Eltern. Das Konzept funktioniert nicht. Also das ist meine Erfahrung.
Also Vertrauen und Liebe. Es verändert sich und auf uns selbst aufpassen. Wir sind nicht nur Eltern.
Ja.
Judith, vielen Dank.
Ich danke dir sehr.
Auch wenn sich Judiths Buch direkt an die Mädchen richtet und auch in diesem Podcast quasi die Mädchen in der Pubertät im Mittelpunkt standen, so lässt sich vieles doch auch auf die Jungen übertragen. Denn natürlich finden auch die Jungs sich in der Pubertät in einer enormen Umbruchsphase wieder. Und auch sie brauchen jetzt Halt und Unterstützung auf eine ganz neue Art von uns Eltern. Ich wünsche dir jetzt einen wunderbaren Start in diesen Tag. Alles Liebe und Gute. Bis bald.